Herzlich willkommen beim 41. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Ihr gehört den Joey, wie immer werde ich unterstützt vom Andy und vom Butch. Heute wie gewohnt mit einem newsorientierteren Podcast. Nach einem ausdehnteren Watch Up in Playing, unter anderem Neues zum Gameverbot in der Schweiz, Netflix, mögliche Metroid Games, The Summer Games Done Quick Speedrun Marathon und vieles mehr. Dranbleiben! Ich begrüße den Andy und den Butch. Hallo zusammen.
Hallo.
Sorry.
Wir haben jetzt doch einige Spezialfolgen gehabt, bevor wir jetzt wieder bei einem, ich sage, normaleren Podcast angelangt sind. Ich hoffe, ihr habt keine von denen verpasst. Wir haben eine Spezialfolge gehabt zu Game Challenges, dann nachher natürlich eine zu der E3, die nicht dürfen fehlen. Und dann noch eine noch speziellere, nämlich eine zu der vierten Staffel Game of Thrones. Die war sogar auf Deutsch gewesen, mit einem Spezialgast. Ich hoffe, ihr habt keine verpasst. Und wenn schon, hört die nachher. Wie schon gesagt, heute wollen wir uns wieder ein bisschen an unser angestammteres Format halten. Das heisst, ein Watch Up in Playing und nachher noch ein paar News. Wir sind nämlich teilweise noch ein bisschen hinterdrein, ein paar Sachen, die wir noch nachholen müssen jetzt. Aber bevor wir in News-Teil starten, zuerst ein Watch Up in Playing.
Ja, die letzten Tage hat ja unser Nerdy by Nerds Hauptquartier ein grösseres Update bekommen. Und zwar bezieht sich das auf den Artikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Und zwar habe ich ja mal durch Glück eigentlich die Möglichkeit gehabt, im Mediamarkt einen Lautsprecher bzw. einen Subwoofer und einen Center sowie einen Receiver zu kaufen, wo um einiges unter ihrem Preis verkauft worden sind, weil eben der Medienmarkt zu dieser Zeit ihr Lager hat räumen und neue Produkte anschaffen. Das Set, das ich dort im Medienmarkt gekauft habe, war eben noch nicht komplett gewesen. Und daher musste ein Lautsprecher gekauft werden. Aber jetzt auf den Sommer habe ich mir die Lautsprecher aus Deutschland bekommen. Und auch wiederum eigentlich einen relativ guten Deal gemacht, sodass eigentlich ich das 5.1-System alles in allem zu 50% von seinem Preis kaufen konnte. So, die genauen technischen Details werden wahrscheinlich mal in einem Artikel folgen, weil alles steht ja auch noch nicht. Wir haben da müssen das ganze Räumchen umbauen, ein speziellere Wandhalterungen bauen, verkabeln etc. Das hat recht viel Arbeit in Anspruch genommen. Und jetzt kommt der ganze Rest mit zum Beispiel neue HDMI-Kabel, die ich in der richtigen Länge bräuchte. Spezielle Kabel für den GameCube sind vielleicht auch noch ein Thema.
Oh, ja, für 250 Euro sollte man uns das Component-Kabel für den GameCube wirklich noch zulegen.
Ja, lohnt mal sich nicht für den GameCube, sondern man tut sich einfach das gleiche Kabel für die Wii anschaffen, wo GameCube-Spiel spielt, wenn man dann das Modell hat. Und dann hat man das sehr schön umschifft.
Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee, auf die sind wir gar nicht gekommen, Andy. Gut, sagst du?
Stimmt, das ist eine gute Idee, das haben wir gar nicht überlegt.
Ja, weil vor allem jetzt eine Occasion Wii allein schon günstiger wäre als das GameCube-Kabel.
Der Unterschied, wenn man es mit so einem Kabel spielt, ist wirklich signifikant.
Ja, wir kennen es schon von der PlayStation 2, die supportet das auch und auch dort ist der Unterschied doch wirklich merklich gewesen.
Wir haben ja jetzt vielleicht, wenn jetzt die Tests sich erfolgreich ergeben haben, die Möglichkeit, zukünftig im Hauptquartier eigentlich ohne grosse Operationen jedes Game zu recorden. Und zwar sogar noch, sagen wir jetzt, ein N64 gerade automatisch in 1080p zu recorden.
Also komisch abgescaled, also mehr oder weniger gut, das müssen wir jetzt vielleicht ehrlichkeitshalber noch sagen.
Ja, das müsst ihr euch auch überlegen. Es ist ein gewisser Aufwand, aber man kann sich RGB-Mods holen für N64. Ist aber richtig kompliziert.
Ja, ich habe da schon Sachen gesehen und ich kenne mich mit Schaltplänen und so zu wenig aus, darum lassen wir das mal. Aber es werden wohl sicher noch ein paar Bilder folgen, dann hoffentlich auch einen entsprechenden Artikel und die Bilder werden dann auch in der über die Nerds-Seite mal landen, weil die ist jetzt auch langsam nicht mehr so up to date und dann können wir mal so den neuesten Stand, wie wir es eigentlich schon länger mal versprochen haben, dort aufführen. Es sind natürlich noch ganz andere Arbeiten gemacht worden, wo immer noch ein bisschen dazugehören und sehr, sehr lang gegangen sind. Irgendwie Löcher in den Kasten bohren, ja, ist aufwendiger gewesen, als wir am Anfang erwartet haben, Kabel verlegen, dann mal die ganze Planung, dann wie machen wir die Konstruktionen für die Boxen und so weiter. Also auf den ersten Blick sieht der Raum eigentlich noch relativ gleich aus und wir würden gar nicht ansehen, wie viel Arbeit dort drin steckt. Aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass sich das gelohnt hat.
Ja, das grosse andere Spiel, wo ich in letzter Zeit viel gespielt habe, ist natürlich Mario Kart 8. Ich habe ja auch erstmals, und das finde ich eigentlich wohl eigentlich das schönste Feature von Mario Kart 8, das mit dem Andy ab und zu sogar online gespielt. Und es macht wirklich Spass, wenn man sich dann online zusammentut und irgendwie ein Ziel hat, weil ihr kennt das vielleicht von Mario Kart 7 auf dem 3DS, dass immer eingeblendet wird, von wo die Leute kommen, wo man gegen sie antritt. Also man sieht irgendeine Länderflagge. Und wir haben dann ab und zu so richtige Rivalitäten empfunden gegen so spanische Mario Kart 8 Spieler, die da mit uns connected worden sind.
Nach dem Frankreich-Spiel an der WM gegen Franzosen.
Es gibt natürlich ein paar Sachen, die so ein bisschen auffallen, wo man wieder ein bisschen merkt, dass Nintendo sich doch noch nicht so wohlfühlt im ganzen Internetbereich. Aber grundsätzlich ist Mario Kart 8 ein rundum gelungenes Game.
Ja, wenn ich darf irgendwie das grösste Fehler vom Game erwähnen, es ist ein dummes Detail, aber dass nach Rennen prinzipiell nicht nächstes Rennen an erster Stelle im Menü ist, sondern Highlights ansehen, was absolut idiotisch ist, weil da muss man jedes Mal extra zuerst nach oben bewegen, damit man weiterkommt. Und man will ja instinktiv einfach durchklicken und es ist unbegreiflich, warum nächstes Rennen nicht an erster Stelle ist. Nitpicking.
Ja, das ist wahrscheinlich fast noch so ein Ding, damit ihr das Gimmick uns ein bisschen aufdrängen.
Ich selber habe erst sehr, sehr wenig Zeit mit dem neuen Mario Kart verbracht. Ich habe mal mit dir, Butch, schnell ein Ründchen 2, 3, 4 gefahren und ich habe es zuerst mal optisch sehr, sehr überzeugend gefunden. Denn vom Gameplay bin ich sofort an Mario Kart 7 erinnert worden. Ich habe das Gefühl gehabt, die super Leiter-Streckenelemente haben jetzt auf die Fahrphysik nicht so wirklich Einfluss, abgesehen davon, dass man so kann ineinander reinpumpen und dann ein bisschen boostet wird. Dann Döff habe ich noch interessant gefunden. Ich habe es ein bisschen schwieriger gefunden mit der Döff, aber es ist mal etwas Neues. Und ich bin jetzt da, ja, eigentlich recht zuversichtlich. Das Einzige, was ich noch nicht so weiss, haben wir das mal ausprobiert. Der Battle Mode soll ja ein bisschen angepasst worden sein. Also man hat nicht mehr eine Art Arena. Man hat jetzt neuerdings mehr eine Strecke, wo man einfach von A nach B fährt und sich auf dem Weg abfetzt, oder nicht?
Das ist wahrscheinlich der Fehler vom Spiel, der nicht nitpicky ist. Es ist dann zentral, einfach niemand findet das gut.
Ja, das ist, da sind sich eigentlich alle einig, dass das völlig eine Verschlechterung ist. Aber es wird ja gemunkelt, dass da irgendwann ein DLC wird folgen, wo man kann Arena Balloon Fights im klassischen Sinn abladen.
Dann möchte ich an dieser Stelle doch gerade anhängen und da noch meine Liste abliefern. Die ist da mal ein bisschen länger geworden. Nicht zuletzt, weil wir halt schon länger kein Watch Up in Playing mitgemacht haben. Anfangen wollte ich mit Kino. Ich bin vor einer Zeit Godzilla schauen. Ich habe es wohl schon mal im Voraus angekündigt, dass mich der Film interessiert. Ich bin ihn dann tatsächlich auch noch schauen. Ich persönlich darf nicht sagen, dass ich ein absoluter Godzilla-Experte bin. Ich bin auch einer von den zwei Menschen auf der Welt, die den ersten amerikanischen Godzilla-Film gut gefunden haben. Ich bin also im Alter, wo ich dachte, ja, Hauptsache Dinosaurier, cool. Darum kann ich sehr, sehr schlecht verifizieren, welcher Godzilla jetzt ein guter Godzilla ist und welcher nicht. Ich weiss nur, dass jetzt der neue optisch doch recht an der Japanisch ankommt, abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen dick ist und er hat wieder so eine Art Laserbeam oder jetzt halt blaues Feuer und er kann schiessen, ja, so Sachen.
Er muss den Radioactive Breath haben, sonst ist es nicht Godzilla.
Eben, Andy, an dieser Stelle bin ich jetzt gerade rasch ein bisschen angewiesen auf dich. Hast du vielleicht mal in Filme reingeschaut und könntest mir jetzt auch sagen, kommt der dran an? Also ich weiss nur, viele sagen mal, er ist relativ true, wir akzeptieren ihn als Godzilla, obwohl er teilweise amerikanisch ist. Was meinst du?
Ja, das
du?
Ist noch ein gutes Stichwort, weil der AVGN hat das ja so bewertet, oder man könnte es nicht besser ausdrücken. Also quasi, er sagt nicht, er ist grossartig oder so, oder ist der beste Godzilla-Film. Er sagt einfach, im Unterschied zum ersten amerikanischen akzeptiert er ihn als Godzilla-Film. Und so kann man das eigentlich zusammenfassen. Er ist akzeptabel, er verdient es, dass er Godzilla im Namen hat, im Gegensatz zum anderen.
Ja, und wenn man sich jetzt von dieser Nerd-Perspektive noch ein bisschen abwendet, mehr so in Richtung normale, leicht nerdige Kinobesucher vielleicht, aus einer Art, wie ich es jetzt noch beschreiben kann, also er ist sicher mal optisch gut. Die Effekte sind wirklich gelungen, es sieht sehr schön aus, er ist teilweise recht bildgewaltig, gerade in einem Kino lohnt sich das noch. Es gibt ja viele Filme, die man nicht im Kino muss schauen, aber bei dem könnte es sich noch lohnen. Vielleicht noch rasch, der Director in dem Fall war der Gareth Edwards gewesen. Ich habe den nicht gekannt, ich habe den nur in der Filmliste noch gesehen, dass der 2016 noch so einen bis jetzt untitelten, unabhängigen Star Wars Film soll machen. Darum, den Namen werden wir früher oder später in dem Podcast wieder hören. Ja, also rundum, bis auf das Monster-Design von den gegnerischen Monsters, habe ich den Film eigentlich gut gefunden. Kann ich empfehlen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich möchte von der Leinwand weg, aber doch noch in einem TV-Filmbereich bleiben für meinen nächsten Punkt auf meiner Watch-A-Been-Playing-Liste. Und zwar habe ich noch Californication fertig geschaut. Da ist jetzt die 8. Staffel frisch fertig. Die habe ich jetzt auch schon zu Ende geschaut. Und die 8. Staffel wird soweit auch die letzte sein. Also es wird keine 9. mehr geben. Die gewissen Schauspieler gehen da weiter. Da der Hauptdarsteller wird in einer neuen Serie mitmachen. Die neue Serie wird, glaube ich, auf NBC laufen. Also mehr in einer Free-TV-Sparte. Darum wird er auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass die Serie langsam ein Ende findet. Die ist schon lange über den Hai gesprungen. Ich habe die ersten 2 Seasons Californication super gefunden. Und nachher irgendwie ist es bergab. Es hat sich dann nochmal ein bisschen gefangen, irgendwie mit der 7., 8. Aber wirklich auf ist es nicht mehr. Darum ist es manchmal gut, wenn man Sachen beendet zu einem guten Zeitpunkt. Was ich dafür mehr gemacht habe, als jetzt irgendwelche Serien schauen, ist, ich habe wieder ein bisschen Mangas angefangen lesen. Da wäre jetzt natürlich der Fonso unser Super-Experte, aber ich glaube, du, Andy, liest auch ab und zu noch die ein oder andere Ausgabe, oder?
Ja, ich habe verschiedenes Zeugs mal angefangen. Bleach habe ich wirklich sehr weit mal gelesen, eine Zeit lang habe ich irgendwann auch wieder ein bisschen aufgehört. Death Note habe ich komplett und ich bin absolut begeistert davon gewesen. Dann habe ich One Piece so gelesen, aber irgendwann ja, habe ich auch ein bisschen aufgehört. Fairy Tale habe ich mal angefangen. Und halt sonst viele so kleinere Serien.
Ja, du sagst, One Piece habe ich auch mal angefangen. Bin jetzt irgendwie bei 300. Habe ein bisschen den Faden irgendwie verloren. Bin nicht mehr so ganz hängen geblieben, aber lese sicher mal noch weiter. Fairy Tale habe ich auch angefangen. Gefällt mir auch recht gut. Dann habe ich gerade so im Zusammenhang mit der WM noch Captain Tsubasa gelesen. Das hat natürlich einen absoluten Nostalgie-Bonus bei mir. Noch Captain Tsubasa, das war so früher am Wochenende die Sendung, die wir am Morgen im Fernsehen geschaut haben, wenn die Eltern noch geschlafen haben und so. Wirklich schön in dem Sinn und ich bin dort auch noch nicht fertig. Aber ich freue mich da immer wieder zu Abend vor dem Einschlafen oder so ein Kapitel zu lesen. Genauso auch bei Attack on Titan. Dürfen wir da sagen, dass das wohl aktuell so ein bisschen berühmteste Manga-Serie ist, die so ein bisschen neu gekommen ist? Oder wäre das schon ein bisschen übertrieben? Aber man liest doch überall von Attack on Titan. Oder kennt ihr es beide nicht?
Also ja, ich sage mir das nicht so viel.
Dann setze ich mal voraus, dass man die anderen kennt, denn sage ich kurz bei Attack on Titan, um was es geht. Man befindet sich, ja, ich glaube so plus minus in unserer Zeit, aber in einem anderen Universum. Man muss sich das ein bisschen ich will nicht sagen Steampunk, aber doch nicht so technisch vorgeschritten vorstellen. Es ist alles doch recht mechanisch, dass man mal so etwas Setting hat, aber man ist irgendwie auf der Erde. Und jetzt sind in dieser Welt die Menschen so zurückgedrängt worden von so eben Titans, von so Riesen, so ihre letzte Bastion, und das ist so eine grosse Menschenstadt. Und jetzt wird die Menschenstadt leider plötzlich wieder von diesen Titans regelmäßig attackiert, und es geht jetzt darum, was macht man dagegen. Und man verfolgt da mehrere Charakter, und die Charakter sind so Teil von einer Armee, also von einer Menschenarmee, die jetzt halt irgendwie sich primär mal verteidigt. Und was dann da plötzlich ziemlich gleich mal rauskommt, ist, dass sich komischerweise einer von den Hauptcharakteren in so einen von diesen bösen Titans quasi kann verwandeln. Mehr oder weniger freiwillig kann er, also ich kann das mehr oder weniger steuern. Und ja, und was jetzt denn daraus wird, inwiefern man die Power kann nutzen, was da genau hinter dieser Power steckt und ob denn die wirklich eine Chance haben gegen die Titans, das weiß ich noch nicht, so weit bin ich nicht, aber so viel mal zu der Story. Ja, also Menschen gegen grosse, unerklärliche Bedrohung von außen, so halbe postapokalyptisch, so, um das ganz kurz zusammenzufassen. Dann habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen gespielt. Ico noch ein bisschen angefangen, leider noch nicht wirklich weiter, es packt mich irgendwie zu wenig. Dann mal wieder ein bisschen GTA zwischendurch mit Kollegen, dann FIFA natürlich. Es war ja noch so ein kleines Event namens WM. Aber was mich wirklich gepackt hat, ist ein Titel, der schon ewig auf meiner Liste ziemlich weit oben war, und zwar Chrono Trigger. Das Spiel ist wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal, gut und berühmt, dass ich nicht zu viel dazu muss sagen, aber wiederum auch so gut, dass ich nicht jetzt einfach darf weitermachen mit meiner Liste. Darum vielleicht schon noch zwei, drei Sachen.
Das JRPG.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Vielleicht fange ich ganz basic-mässig an. Wir haben einerseits natürlich Square Enix mittlerweile, wo da dahinter steckt. Das ist alleine mal schon ein Name. Dann das Art Design ist vom Toriyama. Also wer Dragon Ball gesehen hat, der kennt das. Und das ist für mich ja schon alleine eine bombenmäßige Mischung, wo der Titel für mich auf meine Must-Playliste gesetzt hat. Optisch befinden wir uns hier so in der SNES-Zeit. Mir spielt der Chrono, der Protagonist, aus einer, ich sage jetzt mal, Pokémon-ähnlichen Perspektive durch eine Welt. Und wie immer bei so JRPGs gibt es natürlich irgendeine grosse Bedrohung, die die Welt zerstören will, die sich im Laufe des Spiels langsam offenbart, und die sollte man dann natürlich bekämpfen. So viel mal dazu ganz grob. Was das Spiel noch ein bisschen speziell macht, abgesehen von guten Charakter, einigermaßen schöne Grafiken natürlich für die Zeit und so weiter, ist ein interessantes Kampfsystem. Es ist quasi rundenbasiert, das ist nicht neu. Man hat so ein ATB-System, also eine Leiste, die sich auflädt. Ist sie aufgeladen, kann man eine Aktion machen, dann leert sie sich wieder und es füllt sich wieder auf. Wenn es wieder voll ist, kann man wieder etwas machen. Das kennt man beispielsweise auch aus Final Fantasy IX, das ist auch nicht viel neuer. Aber was noch lustig ist, in diesem Kampfsystem ist noch ein bisschen wichtig, wo man gerade steht. Also man trifft auf Gegner, und zwar nicht zufallsmäßig, sondern man sieht die auf der Map. Und dann wechselt es nicht in einen Kampfbildschirm rein, sondern genau so, wie man dann steht oder wie sich dann die Charakter positionieren, wird gekämpft. Und wo man steht, hat dann Einfluss auf gewisse Attacken, die verschiedene Radien haben. Und dann kann man beispielsweise mal zwei gleichzeitig treffen und so weiter. Das habe ich recht frisch gefunden, gerade wenn man sich mal in die Zeit zurückversetzt, wo das Spiel mal aktuell war. An dieser Stelle wollte ich gar nicht mehr zu viel dazu sagen, sonst wird es da zu lang. Ich denke, wir sind uns einig, wenn wir alle sagen, dass wir gespielt haben, wenn ihr JRPGs gut findet.
Wie hast du zufälligerweise das Chrono Trigger erworben?
Ja, gut, bringst du mich da drauf. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist ja ursprünglich mal ein SNES-Titel gewesen, wo wie so viele andere schöne Sachen eigentlich gar nicht bei uns gelandet sind. Darum ist das nicht ganz einfach. Wenn man das heute will, ist es teuer. Ich empfehle eine DS-Version. Und wieso? Einerseits portabel, das ist immer mal schön. Aber was auch noch schön ist bei dieser DS-Version, dass sie nämlich bei uns erhältlich war und man sie darum leichter findet. Wirklich teuer ist das nicht. Was macht die DS-Version noch anders? Klar, portabel, habe ich schon gesagt. Man hat aber unten noch einen Touchscreen, den man nutzen kann. Der wird nicht grossartig genutzt. Der ist einfach praktisch für gewisse Shortcuts und Maps und so weiter. Was auch schön ist, ist, dass die Übersetzungen neu gemacht worden sind. Also es ist neu aus dem Original ins Englische übersetzt worden.
Wobei man Deutsch nicht bekommt, aber das macht für mich jetzt ja nichts.
Genau, Deutsch gibt es nicht. Aber die neue englische Übersetzung soll viel näher sein am Original und viele Fans sagen, das sei besser. Und was auch noch ganz schön ist, das hat es im Original dazumals nicht gegeben, das sind Cutscenes. Auch auf dem Toriyama, also im Dragon Ball Style, gibt es ab und zu mal nach gewissen Story-Events schöne Cutscenes. Was man jetzt hier auch noch muss sagen, es gibt noch eine PlayStation-Version, die hat die Cutscenes sogar auch drin. Aber die wird nicht wirklich empfohlen, weil erstens relativ schwierig doch zum finden und zweitens ist das Game ursprünglich für eine Cartridge entwickelt worden. Darum sollte man es auch auf Cartridges spielen, weil auf CD hat es scheinbar rechte Ladezeiten. Also, long story short, egal wie fest man sich streitet, ob jetzt Final Fantasy 7 besser ist als Final Fantasy 9 oder ob Final Fantasy 10 besser ist und so weiter.
6 ist besser.
Ja, eben, schon fängt's an. Wo sich alle einig sind, Chrono Trigger ist, ja, weil es ist jetzt das Beste, aber sagen wir, unter jeder Top 3 von JRPGs ist Chrono Trigger drin. Darum holt es euch. Und sonst für alle die draussen, die jetzt sagen, ich will das Game spielen, aber ich suche da sicher kein altes Modul und irgendein DS Cartridge oder eine DS-Spielkarte, die ich da auch nicht zusammensuchen. Für die gibt es das auch noch, ich glaube für die Wii, auf der Virtual Console. Also wenn ihr es so einfach mal runterladen wollt, könnt ihr das auch ganz einfach dort machen und dann auf eurer Wii spielen. Dann habe ich jetzt hier genug geredet zu Sachen, die ich gespielt, gesehen oder gelesen habe und gebe jetzt den Ball noch weiter an Andy.
Ich war sehr aktiv im Speedrunning. Ich habe bereits einen Artikel dazu geschrieben, dass ich in meinem TAS-Projekt von Gex64 den ersten Level endlich beendet habe. Und ich habe sehr positives Feedback für das bekommen. Das habe ich sehr lange gebraucht. Motivation war nicht immer da und ich habe mich ein bisschen zwingen müssen, aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Und ich bin natürlich weit voraus am bisherigen, sehr veralteten TAS und natürlich auch am Speedrun. Jetzt arbeite ich gerade am zweiten Level, wo noch einiges getestet werden muss, bevor es weitergehen kann. Bin doch zuversichtlich, dass das auch sehr gut funktionieren wird. Sehr unerwartet habe ich auch einen sehr alten Personal Best verbessert, nämlich in Super Mario 64 von allen Games. Das ist nicht gerade so mein Haupt-Speedrun-Game. Das mache ich mehr so aus Fun. Da habe ich jedenfalls einen 16-Star-Speedrun beendet. Über 2 Minuten schneller als mein alter. Nämlich in 25 Minuten 26 Sekunden. Ich habe meine Route ein bisschen geändert, habe einen neuen Out-of-Bounds eingebaut und einen anderen Stern, der ein bisschen lang ist und ich nicht so gerne gemacht habe, habe ich stattdessen rausgenommen und jetzt bin ich doch recht zufrieden mit dieser Zeit. Dann habe ich natürlich als nächstes noch ein Race versucht nach dem grossartigen PB und das habe ich natürlich, wie sich's gehört, wenn man Racer tut, komplett versaut. Aber nebenbei habe ich auch noch sehr viel für das Team Risk of Rain gespielt. Ein Side-Scroller-Game mit Roguelike-Element, was mir momentan sehr angetan hat. Und ich habe das so aus Fun auch mal mit meinem Kollegen Koop-mässig gespeedrunnt und gestreamt. Nicht zu ernst, das ist sehr witzig gewesen. Also Risk of Rain, wenn ihr etwas übrig habt für Roguelike, dann solltet ihr das auf jeden Fall haben. Ich plane auch noch ein paar Speedrun-Sachen, dass etwas wäre, so eine tolle Mario 64-Zeit ist auch auf Konsole mal recorden können. Werde ich sicher mal noch streamen bei Gelegenheit und es muss eigentlich nur mal ein gleich guter Run kommen und dann habe ich das geschafft. Und dann habe ich mir meine japanische Mario 64-Cartridge nicht für gar nichts gekauft.
Vielleicht an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung für dich, oder? du redest jetzt von Streams. Leute, die jetzt gerade einschalten, denken, hey, was streamt der? Dich findet man auf Twitch. Ganz einfach Andy Panther eingeben. Oder sonst einfach twitch.tv/AndyPanther. Dort findet man deinen Channel. Einfach dort mal hübsch followen. Und dann seht ihr ihn, wenn er ab und zu mal ein bisschen streamt. Du tust vor allem deine Speedruns streamen, gell?
Genau. Manchmal streame ich auch Tasing streamen. Das ist doch so etwas sehr Spezielles, das sieht man nicht so oft. Und das weiteres grosses Projekt von mir ist wieder Beetle Adventure Racing aufnehmen. Weil es könnte sein, dass ich das erste Mal überhaupt Konkurrenz in diesem Game bekomme. Namhafte Konkurrenz in Form von Cosmo, wo offenbar wieder vermehrt Interesse hat, das Game zu spielen. Speedrun hat das nie, aber er hat es vor Jahren, bevor er überhaupt ein bekannter Name war, irgendwie 2006, hat er das Game gespielt und Strats für das entwickelt. Und ich meine, ich würde es grossartig finden, auch nur irgendeinen Konkurrent in dem Game zu haben. Und sei es jetzt ein Cosmo oder sei es irgendjemand, der weniger bekannt ist als ich. Einfach, dass es mehr als eine Person gibt, die das runnt. Weil es fühlt sich nicht ganz so grossartig an, wenn man einen Weltrekord in etwas hat. Und es ist einfach Weltrekord, weil man der Einzige ist, der es macht. Dann würde ich mich vielleicht mal an einer neuen Kategorie widmen, irgendwie von einem neuen Save-File einfach alles freischalten. Wäre relativ brutal, gameplay-mässig, aber sicher sehr interessant. Abgesehen von Speedrunning und Gamen, ich habe gestern einen Film im Kino gesehen. How to Tame Your Dragon 2. Ich habe das 1 nicht gekannt vorher. Also ich habe es natürlich so gewusst, dass es gibt, aber ich habe es nie gesehen. Und ich habe die Serie habe ich auch nie gesehen. Aber ein Kollege von mir ist ein grosser Fan vom ganzen Franchise und bin ich mit ihm dort hingegangen. Und ich bin doch sehr positiv überrascht gewesen für etwas, was ich nicht kenne. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Animationsfilm.
Nicht zu kindisch.
Also es ist so quasi so die Disney-haftige Kindischheit, dass man nicht Blut sieht im Moment, wo es ganz offensichtlich müsste Blut zu sehen sein. Einfach so. Aber an sich, ja, es gibt Kampf und Tod und es ist ernst und dramatisch. Und ohne dass so viel spoilern, der Film ist sich trotz allem, er getraut sich auch ein bisschen etwas, für das, dass er doch eigentlich so ein bisschen für alle Zielgruppen soll sein, getraut er sich doch auch von der Story etwas.
Okay, in dem Fall mal bei Gelegenheit reinschauen, wenn man an einer günstigen Blu-ray oder so vorbeiläuft. Mindestens.
Also ich habe es in 3D gesehen, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den 3D-Effekt speziell empfehlen kann. Ich finde es nicht, es ist so ein Film gewesen, wo es extrem raussticht, dass es 3D ist. Aber ich habe nicht wirklich so viel dazu gezahlt. Ich habe sowieso nicht immer eine 3D-Brille, also muss ich da nicht jeweils eine kaufen.
Ja, wir haben auch gerade kürzlich, wo wir das Soundsystem getestet haben, Gravity noch geschaut auf Blu-ray, nicht in 3D, bei uns im HQ unten. Und dann haben wir auch schon 2-3 Szenen enttarnt, wo wir uns auch gesagt haben, ja okay, dass jetzt diese Schrauben einfach so ein bisschen im Zuschauer entgegenfliegt, das haben sie einfach noch gemacht, um irgendwie das 3D ein bisschen rechtfertigen.
Ja, und wenn man dann das nicht in 3D schaut, wirkt diese Szene so richtig fehl am Platz. Und man hat das Gefühl, was bringt mir jetzt das, wenn ich die Schrauben so sehe?
Gar nicht lang her ist etwas eher Überraschendes passiert, was es sonst sehr selten gibt. Und zwar haben wir mal wieder etwas zugeschickt bekommen von jemandem, der dann halt auch möchte, dass wir unseren Senf dazu abgeben. Ich rede in dem Fall von einer Loot Chest. Die haben wir geschickt bekommen und an dieser Stelle freundliche Grüße an premiumsystems.ch. Das findet ihr unter premium-systems.ch. Ich weiss nicht, kennt jemand von euch schon ein Loot Crate? Habt ihr mal von dem gehört?
Ja, von dem habe ich schon gehört. Einfach über einen YouTuber, den ich schaue, der dafür Werbung macht.
Ja, vielleicht gerade für die, die jetzt absolut keine Ahnung haben, um was es geht. Die Loot Chest ist eigentlich nichts anderes als die deutsche Kopie von einer Loot Crate. Premium Systems tritt jetzt als Reseller auf, damit man eben die deutsche Loot-Chest auch in der Schweiz bekommt. Um was geht's? Der Name ist ziemlich Programm. Loot Chest, also Loot so wie Beute und Chest halt so wie so ein Kistchen. Es ist also ein kleines Kistchen mit Beute drin. Dass da gerade der Begriff Loot aus dem Gamer-Jargon kommt, hat auch seinen Grund, weil halt einfach alles, was in dieser Chest innen ist, so ziemlich für Nerds und Geeks und wie man es dann auch nennen will, ausgelegt ist. Der Witz an der Sache, man weiss eigentlich nie im Voraus, was in dieser Loot-Chest gerade wird drin sein, also vielleicht vergleichbar mit der guten alten Wundertüte. Eigentlich ist gedacht, dass man die abonniert, so in Packs, dann kommt einmal pro Monat so eine Loot-Chest und dann hat man die bei sich und denkt, oh wow, dann hat man halt einmal im Monat einfach eine nerdige Wundertüte, die zu einem heimkommt. Genau so eine habe ich jetzt zugeschickt bekommen, habe die mal auspacken, mal schauen, was ist denn da wirklich drin und lohnt sich das denn auch? Passend dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Artikel rezitieren. Schaut rein, nerdybynerds.ch, dort werdet ihr ihn finden, Loot Chest. Da seht ihr auch gerade Bildchen, wie das aussieht, was da drin ist und so. Darum möchte ich mich da innerhalb kurz halten. Es ist sicher hübsch, eine gute Idee. Nicht umsonst ist es so mega populär wurde in den USA. Es hat lustige Sachen drin, irgendwelche T-Shirts, dann eine kleine Star Wars brandete Lineal und irgendwie eine Big Bang Sammelfigur und Superman brandete Energy Drink, so Sachen. Ja, Kritikpunkt ist halt, mit plus minus 40 Schweizer Franken ist so ein Kistchen nicht ganz billig. Alle Items dort drin sollten zusammen einen Wert haben von mindestens 60 Franken. Und jetzt, wenn man das so überlegt, 40 zahlt man, was drin ist, 60. Also man könnte quasi etwas sparen. Aber ob jetzt dann halt die Star Wars Lineal und die Super Mario Bros. Sternli, Zückerli und so total subjektiv gesehen für einen selber den 60 Franken wert haben, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Preis ist und bleibt so ein bisschen unser einziger Kritikpunkt noch an diesem Produkt, aber leset doch da mein kleines Review dazu auf nerdybynerds.ch. Und wenn ihr jetzt da wirklich Interesse habt an so einer, dann surft doch mal rein, premium-systems.ch, die verkaufen die. So viel mal zu dieser Loot-Chest. Ich kann mich immer wiederholen, wenn es euch reizt, leset einmal den Artikel auf nerdybynerds.ch und wenn es euch dann noch mehr reizt, folgt den Links dort drin, dann landet ihr bei premiumsystems.ch, könnt ihr dort mal testweise eine ordern. Das ist übrigens auch eine hübsche Geschenkidee für nerdige Kollegen und Kolleginnen. Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle einen Sprung machen zu einem Thema, das leider nicht ganz so witzig ist wie eine Loot-Chest, und zwar ein drohendes Game-Verbot auch in der Schweiz. Wenn ihr auf gamerights.ch oder auch bei uns regelmäßig vorbeisurft im Blog, werdet ihr immer mal wieder informiert, was jetzt hier gerade so läuft. Wir haben darum auch schon informiert, dass hier wieder eine Interpellation eingereicht worden ist, wo erneut die Frage aufwirft, ob man denn nicht Games sollte verbieten. Ganz kurz, Staatsrecht für Anfänger, eine Interpellation ist eine Frage aus dem Parlament an den Bundesrat, wo dann logischerweise auch eine Antwort will. Die Antwort ist jetzt mittlerweile auch geliefert worden und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Eine etwas detailliertere Analyse zu dieser Antwort findet ihr übrigens auf gamerights.ch, also surft dort mal rein. Ich möchte jetzt das Ganze hier in a nutshell kurz euch weitergeben, und zwar, was meint jetzt der Bundesrat zum neuesten Versuch, die ganz, ganz, ganz bösen Games aus der Welt zu schaffen. Er hat gesagt, dass wir Zusammenhänge zwischen Games und Gewalt noch nicht wirklich nachweisen kann. Und darum möchte er eigentlich da mehr auf Aufklärung und Jugendschutz setzen. Das hat mich natürlich persönlich sehr gefreut. Es ist auch doch sehr im Interesse von GameRights, dass so reagiert worden ist. Schade nur, dass da der Bund ein bisschen zu wenig auf uns zukommt. Also ist so ein Game-Verbot für den Bundesrat zumindest aktuell nicht so ein Thema. Sie wollen jetzt hier mal zuerst ihre lancierte Kampagne auswerten. Das heisst jetzt aber leider nicht, dass es vom Tisch ist. Also alle, die jetzt aufschnaufen und denken, ah, okay, Bundesrat hat gesagt, Verbot, wenn man gerade nicht, braucht es aktuell nicht, super, toll, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Es sind immer noch Motionen im Parlament hängig, wo so Gesetzesentwürfe fordern für Gameverbot. Also darum Achtung, das Thema ist noch nicht vom Tisch, bleibt am Ball. Wer will mithelfen, Game Rights sucht natürlich immer Verstärkung, gamerights.ch.
Jetzt ist das ja in der Schweiz offenbar so, dass, Stichwort eben Jugendschutz, dass die Altersempfehlungen, die da so übergross, also bei uns nicht so gross, aber in Deutschland ist es schlimmer, die, die da drauf sind, auf den Packungen, dass die nicht wirklich bindend sind. Es ist einfach eine Empfehlung. Und die Antwort vom Bundesrat geht stark in die Richtung Jugendschutz. Und dann würde ich verstehen, ja, wirksamer Jugendschutz wäre ja dann eher das, dass die effektiv einen gesetzlich bindenden Charakter haben. Dass es nicht einfach nur eine schöne Zahl auf einem Cover ist.
Ja.
Weil ich bin da trotz allem sehr der Meinung, ja, es gibt einfach Games, wo ich nicht will, dass das Winterjährige zocken. Auch als Gamer will ich das nicht. Weil ich finde einfach, es sollten nicht alle Personen alle Games spielen, aber ich bin strikt gegen Verbot.
Ja, mit dieser Einstellung fährst du eigentlich so ziemlich eins zu eins auf der Linie, wo wir auch mit Game Rights fahren. Vielleicht gerade kurz eine Erläuterung zu dieser Thematik. Du hast schon angesprochen, FSK, USK und so Zeug auf den Packungen. Das ist so, die Deutschen haben die USK-Hinweise auf der Packung, die grossen farbigen, die sind in Deutschland in dem Sinn bindend. So etwas gibt es bei uns nicht. Wir haben in Schweizer Versionen keine USK-Logos auf den Packungen. Wir haben PEGI-Logos, die erfüllen plus minus den Gleichzweck, sind sogar noch besser. Sie haben noch ein bisschen detailliertere Informationen zum Spiel auf der Rückseite. Also sie differenzieren noch ein bisschen Gewalt, Sex, irgendwie Fluchwörter, Drogen und so Sachen.
Was eigentlich, ja, Fluchwörter interessieren eigentlich mehr Amerikaner, ja.
Ja, und Sex ist bei den Amerikanern auch schlimm. Ja, zurück. Jetzt ist es tatsächlich so, in der Schweiz sind die PEGI-Empfehlungen nicht bindend. Die meisten grösseren Händler, die haben sich freiwillig, also nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern auf freiwilliger Basis dazu bereit erklärt, die Empfehlungen in ihrem Laden so quasi bindend umzusetzen. Ja, das ist halt einfach nur so, ja, so gut, wie die Händler dann halt am Schluss ehrlich sind. Und Game Rights will eigentlich genau das erreichen, was du vorher so schön gesagt hast. Und zwar ein absolutes Verbot generell verhindern und dafür Jugendschutz fördern. Und zwar eben, indem wir unter anderem ganz einfach die PEGI-Ratings gesetzlich verankern. Jetzt kommt natürlich jemand und sagt, ja, PEGI-Ratings verankern, super, mein Bruder ist 18, dann geht mir mein GTA posten, das kann dann gesetzlich verankert sein, so wie es will, und man kommt das dann trotzdem über. Das ist natürlich ein Stück weit sicher der Fall, aber die letzte Instanz von Jugendschutz sollte doch eigentlich immer die Eltern sein, und die sollte man eigentlich nicht durch Gesetzwellen ersetzen, Erziehung sollte doch eigentlich die Eltern auch noch machen. Und da kommt dann auch die zweite Komponente rein, halt Stichwort Medienkompetenz, Aufklärung, dass halt auch die Eltern sich ein bisschen mit dem befassen, weil einfach nur Gesetze alleine werden wohl kein Problem lösen.
Also es ist ja immer so, man muss sehr aufpassen, dass man nicht gegen bestimmte Gesetze argumentiert, so damit, ja, man kann ja dann sowieso das und das und das, weil nach dieser Logik könnte man eigentlich auf die meisten Gesetze verzichten.
Das hat ein bisschen etwas, ja. Und ich will jetzt da nicht zu fest ins Detail gehen, aber so das nächste Argument wie, ah, mir ist ja gleich, wenn ein Verbot kommt, dann hole ich mir das Game halt aus Österreich. Der funktioniert dann spätestens beim Importverbot auch nicht mehr. Jetzt haben wir das eher ernste Thema abgeschlossen. Klar, wenn da etwas Neues kommt, werdet ihr es erfahren. Wir möchten mit ein bisschen erfreulicheren Sachen weitermachen. Ja, erfreulich ist, dass Netflix doch soll in die Schweiz kommen. Wir haben ja oft kurz darüber geredet und quasi gebeten, da bringen sie doch endlich. Und wieso gibt es da irgendwelche unerklärlichen Hürden, dass das nicht kommt und so weiter. Jetzt soll es der Fall werden. Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie teuer wird das? Es wird mal sicher teurer als überall sonst auf der Welt, ist immer so, aber vielleicht günstiger als mögliche Konkurrenzangebote.
Ja, aufpassen muss man dann auch, was Sprache betrifft, weil es könnte quasi den Todesstoss für die Idee darstellen, wenn es nicht kannst in Originalsprache haben, weil es ist gar nicht so einfach, weil die Vermarkter von der DVDs, die sind daran interessiert, dass das nicht geht, weil das ist ein oder, ja, DVDs und Blu-rays, weil die, das ist ein riesen Verkaufsargument für die, dass man es dann auf Englisch schauen kann. Und die wollen versuchen zu verhindern, dass man das da auf Englisch kann, auf Netflix haben. Und wenn man es effektiv nicht könnte auf Englisch haben, wäre das für die wichtigste Klientel, die das von dem Angebot Gebrauch machen würde, jegliche Attraktivität nehmen.
Denn wenn wir es vom Preis haben, wirft man natürlich am besten mal einen Blick auf Konkurrenz, weil Netflix wird das auch so machen und sich ein bisschen an dem orientieren. In der Schweiz ist das nicht ganz einfach, weil es gibt so gewisse On-Demand-Services, also Swisscom TV und so weiter, aber die sind eigentlich mehr auf Film bezogen, darum ist der Vergleich dort schwieriger. Bis anders wären die Teleclub-Geschichten, aber das ist noch mehr erstens über TV und zweitens mehr noch in Senderbasis, also man schaltet ein und es kommt dann halt gerade der Film, aber man kann ihn jetzt nicht stoppen. Das ist Pay-TV, richtig. Das ist sehr teuer bei uns, aber auch nicht wirklich vergleichbar mit dem, was Netflix macht. Ich habe dennoch etwas gefunden. Und zwar gibt es in der Schweiz einen Anbieter, der erstens Serien verkauft und zweitens On-Demand und drittens über Internet. Also eigentlich genau das, was Netflix macht. Und das ist lustigerweise Teleboy. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört? Die haben aber leider nicht sehr viele interessante Serien. Darum ist das noch nicht so populär. Aber was doch erfreulich ist, bei denen liegt der Preis bei rund 15 Franken im Monat. Und wenn sich jetzt ein Netflix an dem orientiert, weil es halt doch die vergleichbarste Konkurrenz ist, können wir uns vielleicht freuen, dass es gar nicht so overpriced wird sein bei uns.
Jetzt da bei dem Teleboy, hast du das zufälligerweise angeschaut? Was haben die für Angebote an Serien vor allem?
Ja, also ich habe sehr viele so englische Sachen gesehen, so NBC-Sachen, aber jetzt kein grosser Name darunter. Also Game of Thrones oder so, suchst du nicht vergeben. Es ist kein Netflix-Ersatz für das, was wir schauen wollen. Dann etwas weiteres Erfreuliches, wohl vor allem für den Andy erfreulich, ist eine News betreffend den Metroid-Franchise. Andy, du hast ja oft auch geflucht hier im Podcast. Wieso Nintendo bringt er nicht mehr Metroid? Die ganze Welt fordert es. Es wäre quasi gratis Geld. Und wieso macht er es nicht? Da ist jetzt irgendwo am Horizont quasi ein Lichtchen aufgegangen. Und zwar in einem Interview ist so mehr oder weniger das Interesse an Metroid und kommenden Titel bestätigt wurde. Jetzt endlich. Was haltest du von dem?
Die News ist ja quasi, dass Nintendo so mehr oder weniger sagt, ja, irgendwie, entweder es ist einfach geplant oder es nicht mal direkt, es wird gerade gemacht. Einfach 2D und 3D. Dass sie aber irgendwie vorhaben, das weiterzuführen. Und sie reden ganz konkret einfach von der klassischen 2D und quasi 3D Prime-Formel. Das habe ich besonders interessant gefunden, dass sie nicht einfach 3D gesagt haben, weil das könnte implizieren, dass sie damit Other M, ich habe es gesagt, dass sie damit Other M meinen. Aber nein, sie haben wirklich Prime erwähnt, also dass 3D sie mit Prime-Serie in Verbindung bringen, was ein sehr, sehr positives Signal ist. Wenn man da so ein bisschen will, Glaskugeln hineinschauen, dann könnte es durchaus Realität werden, dass entweder Prime-Trilogie, dass die einen Nachfolger findet, oder es kann im Endeffekt auch bedeuten, dass es schlicht und einfach irgendwie ein Remake ist vom ersten Prime. Man weiß es nicht. Ich meine, ich würde auch das kaufen.
Eben, es wäre nicht das Schlechteste, was könnte passieren.
Und ich meine, 2D Metroid, das kann sich in verschiedene Richtungen bewegen. Ich meine, die Welt träumt von einem neuen Super Metroid. Metroid Fusion ist ein tolles Game und so. Und niemand hat wirklich gesagt, es ist schlecht. Ich habe es auch super gefunden. Aber alle sind so ein bisschen, ja, es ist eben nicht so, wie es Metroid sein muss. Es ist linear und ja, das klassische Prinzip ist nicht linear. Darum im Prinzip hoffen dann schon alle, dass es Super Metroid oder so, ja, Metroid Zero Mission richtig geht. Aber man kennt Nintendo, am Schluss könnte es auch ein Super Metroid Remake sein. Darf man nie ganz ausschliessen.
Gut, dann zum da den News-Teil langsam ein bisschen abschliessen, wenn wir noch einen Schwenk machen zu einem sehr, sehr grossen Event, das hier stattgefunden hat. Ein sportliches Event, kann man fast sagen, international ist es auch. Ihr wisst alle, von was wir reden. Wir reden natürlich von nichts anderem als Summer Games Done Quick. Ja, ihr habt jetzt alle gemeint, wir meinen die blöde WM. Nein, wir meinen etwas Besseres. Summer Games Done Quick, wenn ihr ab und zu auf Nerdy by Nerds vorbeisurft, solltet ihr wissen, um was es dort geht. Ähnlich wie Awesome Games Done Quick werden dort ganz, ganz ein Haufen Games gespeedrunnt. Und das nicht einfach so zum Spass. Nein, erstens in Form von einem Marathon, also ganz, ganz lang rund um die Uhr. Und zweitens für einen guten Zweck. Jetzt Andy, du bist wahrscheinlich mehr im Speedrunning drin als wir hier alle zusammen oder wahrscheinlich mehr als die ganze Schweiz. Du darfst doch hier gerade fast zwei, drei Sachen dazu sagen.
Es ist normal übertrieben, das so zu sagen. Aber ja, genug Selbstbeweihräucherung. Also Summer Games Done Quick ist natürlich, wie erwartet, nochmal grösser gewesen als alle bisherigen Summer Games Done Quick. Klar, es kommt nicht an Awesome Games Done Quick annehmen, aber das ist auch nicht wirklich die Idee. Es war wieder mal sehr vielfältig gewesen, so die Selektion an Games, und ich glaube, die Summe ist wieder mal, wo zusammengekommen ist an Geld, für, das mal für, wieder für Ärzte ohne Grenzen, glaubst
du? Ja.
Ist ja wieder mal, glaubst du, ein Rekord für den Sommermarathon.
Ja.
Irgendwie 700.000.
Genau, $700.000 für Ärzte ohne Grenzen. Awesome Games Done Quick sammelt jeweils für die Prevent Cancer Foundation. Die haben dort 1 Million geknackt, wenn es mir recht ist.
Mhm.
Ist natürlich, jetzt könnte man sagen, oh, es ist nicht so erfolgreich, es ist ja weniger. Aber der Sommermarathon ist bis jetzt immer ein bisschen kleiner gewesen als Awesome Games im Winter. Und darum ist das natürlich ein sehr, sehr, sehr schönes Resultat. Und gerade wenn man denkt, wie nischig und nerdig mal zuerst Gaming mal war, ist es jetzt nicht mehr, aber Speedrunning vielleicht noch ist, ist das doch ein ziemlicher Achtungserfolg.
Es ist schwer, irgendwie ein bestimmtes Highlight zu finden, aber ganz egoistisch muss ich natürlich den Run nennen von Gex, wo der Albino Albatross gemacht hat. Und dass das überhaupt dort Realität geworden ist, ist zur Hälfte am Exe, am Weltrekordhalter von dem Game und dem, was überhaupt als erste ernsthaft gerannt hat, zu verdanken. Und sonst einfach mir selber, wenn ich so viele Tricks in dem Game gefunden habe, Videos auf YouTube gepostet habe und ermöglicht habe, dass die Zeit einfach immer tiefer wird. Und ich habe dann natürlich auch zusammen mit anderen Glitch Hunters und am Exe natürlich, haben wir dort Shoutouts bekommen. Und das ist doch so ein ziemlich grossartiger Moment gewesen. Echt mal erwähnt werden. So ein grosses Event. Ich habe es dann auch unterstützt. Ich habe nicht direkt gespendet. Ich habe mich entschieden, ein T-Shirt zu kaufen bei der Jedi, wo dann ja dann auch zukommt der Spende vom eigentlichen Event. Habe ich mir so ein stylisches Metroidvania-Motiv gekauft, das mir angetan hat, sobald ich es erst mal gesehen habe. Was ja dann als nächstes ansteht, ich weiss es leider das Datum noch nicht genau, es ist, glaube ich, irgendwann im August, ist das europäische Pendant quasi zu Games Done Quick. Das wäre European Speedster Assembly. Das ist der Marathon, der in Schweden abgehalten wird. Wo sich einfach so die europäischen Runner treffen. Und das ist dann halt für uns Europäer um einiges praktischer, weil dann so die grossen Titel auch hier auf die Seite gesetzt werden, was für uns angenehmer ist zum Schauen. Dort ist auch mein guter Kollege Exe, den ich vorher gerade erwähnt habe, wird dort Gex natürlich runnen und God of War 3. Freue ich mich natürlich, ihn da zu supporten, weil es wird auch sonst sehr tolle Sachen dort gesehen haben. All die grosse europäische Namen von der Speedrunning-Szene und auch ein stundlich starker Fokus auf PC-Games. Stärker als beim amerikanischen Speedrun-Event. Spiegelt eigentlich auch stark europäisches Gaming, wenn man mich fragt. Also das sollte man definitiv auch sich eintragen, sobald ich dann halt postet habe, das Datum.
Gut, also in dem Fall wie immer, bleibt da dran bei unserem Podcast oder bei unserem Blog nerdybynerds.ch, dann werden die Dog updated. Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz, wir sind natürlich auch auf Twitter und Facebook vertreten, etwa die auch mit Kalender-News, die es nicht in den Blog reinschaffen. Also followt uns doch auch dort. Twitter nerdybynerds und Facebook auch nerdybynerds, also ganz einfach zu finden. Dann wenn wir noch rasch bei Speedruns bleiben, ganz, ganz aktuell, nicht lange da vor der Aufnahme, ist bereits ein neuer OOT Any%-Rekord aufgestellt worden, gell Butsch?
Ja, ich bin ja vielleicht nicht ganz so ein grosser Spezialist, was Speedruns anbelangt, wie der Andy, aber Ocarina of Time Speedruns haben es mir natürlich besonders angetan. Das grosse Spiel von meiner Kindheit und vielleicht viele von meiner Generation. Der Cosmo Wright, quasi die Grösse in der Speedrun-Szene, wo eben, was mich auch so überrascht hat, ja jetzt mit dem Andy korrespondiert hat, der hat also jetzt kürzlich endlich seinen God-Run geschafft. Also in der Kategorie Any%, das heisst, ich bin da ja ein Jünger vom Andy und habe das jetzt langsam gelernt. Any%, das Spiel auf der schnellstmöglichen Variante durchzuspielen. Und zwar Any% heisst also mit möglichst, eigentlich ohne irgendwelche Items zu freischalten, einfach so schnell, wie es halt nur geht. Das gibt ja.
Es ist quasi von der Komplettierung bezieht sich, dass dies nicht so niedrig wie möglich low percent, auch nicht so hoch wie möglich 100%, einfach die, so viel komplettieren, wie es zufälligerweise halt gerade am schnellsten ist.
Genau. Und ja, es ist seit einiger Zeit hat Cosmo immer wieder neue Rekorde geliefert, aber mit dem letzten Run mit 18 Minuten und 10 Sekunden hat er einen Run geschafft, wo er sich jetzt nochmal um ein grosses Stück selber geschlagen hat, und zwar so weit, dass es eigentlich unwahrscheinlich ist, auch wenn er jetzt sehr viel grindet, dass er irgendwie den Run noch verbessern kann. Es ist einfach ein perfekter Run. Bis auf, du hast doch mal ausgerechnet,
es wie viel... Es hat 4 Sekunden irgendwie, vielleicht 4 Sekunden, eine halbe, wenn man sehr, sehr korrekt würde sein und streng. 4 Sekunden, 4,5 Sekunden Gameplay-Fehler.
Also, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, seine Cosmo Wright, seine Sum of Best wäre ja bei 1757.
Also ich kann das nicht bestätigen, ich glaube es so im Kopf zu haben, dass es das ist. Also die Summe von seinen besten Segmenten.
Das heisst, das wäre quasi die Kombination von den einzelnen Abschnitten vom Spiel, jeweils die beste Variante, die er je gespielt hat, und das auf 1200 Versuche. Also das wäre quasi das Optimum, das menschlich möglich wäre, aktuell.
Vermutlich.
Es gibt ja zu sagen, er hat ja nachher wirklich gezeigt, dann nach dem Stream, so Dokumente, die er gemacht hat, wie er wirklich die kleinsten Teile vom Game analysiert hat und auf die besten Methoden getestet hat und so. Er hat sehr viel drin investiert. Viele Monate hat er das geübt und so. Es hat ihm sehr viel bedeutet, der Rekord. Und das ist einfach, Gameplay kann eigentlich nicht mehr besser werden, wie er sich bewegt, und er hat wirklich das optimale Glück gehabt, überall wo Glück eine Rolle spielt. Also es ist nahezu nicht menschlich machbar, das besser zu machen.
Aber wir erinnern uns ja daran, wenn man immer mal wieder die Speedrun-News verfolgt, sagen niemals nie, und darum würde ich mich auch hier noch nicht festlegen, dass das letzte Wort schon gesprochen sei.
Und das gilt einfach doppelt und dreifach für Ocarina of Time, weil das ist das am meisten erforschte Game, was es überhaupt gibt, was so Glitches betrifft. Das ist auf einem Level erforscht worden, wie es gibt keinen wirklichen Vergleich.
Ja, ich erinnere mich daran, so ein mehr als vor einem halben Jahr ist ja quasi Ocarina of Time Any% kurz davor gewesen, unter 19 Minuten zu kommen. Und wir haben gesagt, damals, also da können wir uns selber zitieren, ja, wenn einer wirklich das perfekte Movement hat, keinen Fehler macht und sehr viel Glück, dann schafft er vielleicht unter 19 Minuten zu kommen.
Theoretisch.
Ja. Mittlerweile sind wir bei 18 Minuten und 10 Sekunden. Subs 18 ist wahrscheinlich doch noch möglich. Vor allem, du hast ja kürzlich sogar noch erwähnt, es ist ein neuer Glitch entdeckt worden, wo,
schon wieder,
wo wirklich was ganz Spezielles ermöglicht, Neues.
Wo man wirklich irgendwie Items auf eine falsche Art kombinieren kann, dass man irgendwie einen Deckelstab als ein Schleuderer benutzt oder den Bumerang als ein Schwert. Und es entstehen zum Teil irgendwie Soundeffekte aus dem Game, die nicht dorthin gehören. Und man kann irgendwie Feuer verschiessen als junger Link, als hätte man einen Feuerpfeil. Manchmal crasht man auch das Game. Also, dass man so Sachen auf dem Level noch findet, nach so vielen Jahren, ist erstaunlich.
Und das Einzige, was eigentlich dazu nötig ist, so einen Glitch hervorzurufen, ist doch irgendwie Wasser.
Es braucht, glaube ich, Wasser mit dem neuen Glitch. Beim einen bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja noch den, den man auch gefunden hat, dass man eigentlich nur muss neben dem Wasser stehen und man kann jederzeit eine Flasche auf den B-Knopf tun, wo eigentlich Schwert hingehört.
Ja, mit diesen Rekord wollen wir jetzt unseren News-Teil für heute mal abschliessen. Und jetzt gegen Schluss, wie immer, noch rasch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich persönlich habe neuerdings, eigentlich mehr durch Zufall, muss ich sagen, ein neues Game auf dem Radar. Es nennt sich Grey Goo. Vermutlich hat noch niemand von euch etwas davon gehört. Es wird leider sehr, sehr schlecht beworben, hier bei uns, in unseren Breitengraden. Ich bin nämlich auf der Suche gewesen, mal wieder nach einem RTS für PC, also Real-Time-Strategy-Spiel, Stichwort Warcraft 3, Starcraft, sehr berühmt, so, dass ihr etwas wisst, wo man uns befindet. Ich denke, ja, Starcraft habe ich, aber ich wollte es ein bisschen kompetitiv mal wieder spielen und dort muss ich nicht mehr steigen, dort habe ich keine Chance. Also, was gibt es da sonst noch so? Dann habe ich zuerst mal so ein bisschen in meinem liebsten Setting geschaut, also Fantasy-Mittelalter. Ich meine, ich weiss noch, wie ich Battle for Middle-Earth geliebt habe. Das ist aber gerade bei Entwicklern nicht so beliebt wie bei mir, darum gibt es da nicht viel. Sci-Fi ist doch viel aktueller, habe ich mir dort rumgeschaut und bin schliesslich bei Grey Goo gelandet. Ein RTS, das vielversprechend aussieht, auch Sci-Fi ist, also man erinnert einen schnell an StarCraft. Es sollte doch recht, ich sage jetzt mal, E-Sport-tauglich sein. Die Entwickler hinter dem Spiel heissen Petroglyph. Und published wird das von Greybox. Jetzt denkt ihr, habe ich beides noch nie gehört. Ist auch nicht wirklich bekannt. Petroglyph hat auch noch nicht so viel rausgebracht. Was man wohl könnte sagen, ist, dass dort ganz, ganz viele Leute drin stecken, die mal berühmte RTS gemacht haben. Zum Beispiel Command & Conquer Serie hat es Leute drin und so. Also die wissen, wie es geht. Rauskommen sollte das Ganze irgendwann mal im Sport 2014, so plus minus Herbst. Ich bin gespannt. Und wenn es dann wirklich so toll wird, wie ich es erwarte, werde ich euch da natürlich updaten. Gut, haben wir sonst noch irgendein Game oder einen Film oder so, der demnächst rauskommt, wo man auf dem Radar behalten
sollte? Ja, eine kleine Erwähnung hat Dragon Ball Z, Battle of Gods, verdient. Das ist ja eigentlich schon vor einem Jahr rausgekommen in Japan, der Film. Und ich habe jetzt ganz kürzlich gerade noch auf Wikipedia nachgelesen, weil ich gehört habe, das sollte jetzt auch in die englischsprachigen Kinos in den USA kommen. Der Film kommt jetzt im August in Kinos in den USA. Ist noch interessant, dass der Film erst jetzt kommt, weil der ist unter anderem schon in Italien, Spanien, Brasilien, überall schon gelaufen, mit sogar eben eigene Synchronisationen. Es scheint einfach so zu sein, dass vielleicht auch die, sagen wir mal, ein bisschen mediterraneren Länder sich dem Dragon Ball verbundener fühlen. Es gilt zu hoffen, dass dadurch vielleicht einmal ein Release erhältlich ist, wo wir auch in der Schweiz kaufen können, beziehungsweise importieren könnten, weil ja eine deutsche Synchronisation wollte ich jetzt doch nicht abwarten, vor allem sind wir uns da noch ein grosses Desaster gewöhnt.
Ja, und was vielleicht an dem Film noch ein bisschen speziell ist, wir erinnern uns, Dragon Ball, die Geschichte ist schon sehr, sehr lang abgeschlossen und sind danach immer wieder Filme rausgekommen. Und wieso haben wir die nie erwähnt? Das ist ganz einfach. Der ist jetzt der erste Film wieder, der wirklich kennen sollte. Also der ist approved quasi und er sollte wirklich der Storyline entsprechen oder gilt als in der richtigen Storyline spielend. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Das war bei allen anderen Filmen nicht der Fall gewesen. Und zudem ist jetzt hier der Akira auch wieder mehr involviert gewesen. Und genau das macht den Film jetzt halt wirklich viel spannender als alle anderen. Und vor allem, das ist, jetzt weiß nicht was, 16 Jahre her, bis genau, jetzt der
gekommen ist. Es ist die erste Fortsetzung von der Original-Storyline seit 16 Jahren.
Wobei es ja nicht wirklich ein Problem dargestellt hat, historisch im schlimmsten Fall die Notbremse ziehen und dann einfach wieder sagen, oh nein, nein, es ist übrigens doch nicht kennen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr gut angekommen, insbesondere in Japan. Ich habe von einem Kollegen sogar Bilder gesehen, wo in Japan war, dass dort jetzt im McDonald's Dragon Ball Becher aufgestellt sind etc. Auf jeden Fall sind jetzt auch erst gerade angekündigt worden, oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, auf alle Fälle, es wird sogar neue Episoden geben von der Serie. 200.
Hoffentlich, ich würde es sehr begrüßen.
Also, eine Fortsetzung, das wäre natürlich genial. Da sind sich viele einig, dass eigentlich Dragon Ball der Manga ist, der Shonen-Manga, wo einfach seinen speziellen Platz als der beste Manga, auch wenn er vielleicht nicht die beste Story hat oder vielleicht ein bisschen teils auch ein bisschen so Klischees erfüllt. Es ist einfach der nostalgische Manga Nummer 1 im Herzen von vielen Nerds.
Ja, so wie auch bei mir. Also wenn man es wieder schaut und wirklich objektiv ist, muss man sagen, und der Kampf ewig rausgezögert und so weiter. Aber es hat auch wirklich so die Nostalgie, die mitschwingt und darum Dragon Ball für mich eigentlich auf ewig speziell halten wird.
Ja, für mich also als Manga hat mich nicht so sehr beeindruckt wie Death Note.
Muss ich in dem Fall auch noch auf meine Liste setzen?
Unbedingt.
Ah, die Liste ist langsam so lang, jetzt sind auch noch so Sachen drauf wie Helsing und so Zeug, die ich auch noch lesen sollte. Ah, ja, wer hat schon Zeit für alles? Nerdy by Nerd City könnt ihr hoffentlich gleich mal dann mit einem geupdateten Artikel zu unserem Hauptquartier rechnen. Wie eingangs erwähnt, sind da viele Sachen gemacht worden, Teil fehlt noch, aber das ist jetzt immer so Schritt für Schritt im Tun. Und wenn das dann alles endlich fertig ist, wird da hoffentlich auch Bildmaterial folgen. Denn ohne dass wir jetzt hier noch zu weit abschweifen wollen, machen wir einmal mit den Deckel drauf. Ich bin der Joey. Ich bedanke mich natürlich wie immer beim Andy und beim Butch fürs Mitmachen. Und natürlich bedanke ich mich auch wie immer bei euch da draussen, bei allen Hörern und Hörerinnen. Es gilt natürlich wie jedes Mal, wenn ihr irgendwie noch etwas zu korrigieren habt, etwas anzumerken habt, etwas vorzuschlagen habt. Wir sind auf alle möglichen Arten erreichbar. Surft auch ab und zu rein bei nerdybynerds.ch. Es würde uns freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch sagen Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
Ciao miteinander.
Schönen zusammen.